SharePoint-Podcast, Ausgabe 422 vom 21.04.2020.
SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth.
Schneller als ich dachte. Es hat geklappt. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer kleinen Premiere. Seit vielen Jahren, seit über 15 Jahren mache ich den SharePoint-Podcast mittlerweile. Wir sind bei der 422. Ausgabe angelangt und das ist die erste Ausgabe, die ich jetzt mal live mache. Ja, willkommen in der Corona-Krise und ja, eigentlich heißt es immer zuverlässig wie fast jede Woche, so das ist das normale Intro. Heute kann ich sogar sagen, es ist hier und überall dort, wo die Uhren richtig gehen, kurz nach 16 Uhr, heute am 21. April und wir haben die Ausgabe 422. Ja, so, Video und ich habe mich nach längerem, ja, Ausarbeiten und Testen jetzt mal auf ein Setup geeinigt, was ich halbwegs für funktionabel halte und würde dann eigentlich heute gerne mal einen Podcast mit euch zusammen machen, der als Video geht, aber natürlich dann auch als Audio auf sharepointpodcast.de veröffentlicht werden wird. Falls ihr den Podcast noch nicht hört, also geht dort halt um, ja, angefangen vor 15 Jahren mal rund um das Thema SharePoint, mittlerweile Microsoft 365, modernes Arbeiten, Interviews, allem drum und dran. Und das wird es auch heute hier geben. Ich habe ein paar Tipps zu ein paar interessanten Artikeln, die ich gelesen habe. Wir haben ein Interview, ein Gespräch mit dabei aus, oh Gott, ich erinnere mich noch an Zeiten, wo man sich noch tatsächlich in person getroffen hat, nämlich auf dem ShareCamp. Da habe ich tatsächlich ein Interview gemacht, nicht nur eins, sondern mehrere, mit dem Niki Borrell. Und das ist immer noch unveröffentlicht. Und was liegt da Besseres, als es heute mit einzuspielen? Ja, genau, was soll ich noch zum SharePoint-Podcast sagen? Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr den noch bisher nicht gehört habt. Den findet ihr auf iTunes, ihr findet ihn auf Spotify, ihr findet ihn vermutlich überall, auch auf Google Podcasts. Und wenn ihr ihn abonniert, dann werdet ihr auch regelmäßig über die neuesten Dinge informiert. Und ja, und ich habe mir so heute ein Setup zusammengebaut, was schon ein bisschen komplizierter ist. Also wir streamen jetzt gleichzeitig auf Facebook, auf Periscope und auf LinkedIn Live und zeichnen das Ganze nebenher natürlich noch auf, dass ich das dann als Konserve später auch als Podcast online stellen kann, zum auditiven Konsumieren sozusagen. Das Ganze mit der Kamera hier aufgesetzt ist, also die Software, mit der ich das mache, ist eCam Live mit den verschiedenen Szenen, die ich hier eingebaut habe. Ich habe neulich schon mal ein Video damit gemacht. Es ist eine schöne Produktionsumgebung. Man muss sich auch mit ihr ein bisschen auseinandersetzen, aber dann läuft sie richtig gut. Verbindung mit dem Stream Deck kann ich jetzt hier zwischen verschiedenen Szenen und so weiter her sehen. Das werdet ihr alles sehen, wie das funktioniert. Als Kamera arbeitet bei mir jetzt die Mivo Start. Die gibt's noch gar nicht. Ich bin da im Beta-Programm drin. Und gestern kam das letzte Update der Firmware. Und seitdem ist auch die Bildqualität im Non-HDR-Modus wesentlich besser geworden. Davon habt ihr im Podcast natürlich überhaupt nichts, weil ihr gar nichts seht. Aber so ist das halt. Ja, und dann fangen wir eigentlich mal so an, wie wir in jedem Podcast anfangen. Wir gehen mal durch verschiedene Themen durch und dazu habe ich natürlich auch gleich
schon mal das richtige Bild ausgearbeitet.
Jetzt schon auf dem falschen Bild. So ist es eben. Genau. Ich fange mal an mit unseren Themen, mit den Meetups. Genau. Wir sind ja jetzt alle im Non-Person-Mode. Alles findet nur noch online statt. Alle Konferenzen sind abgesagt und da ist auch bis weit in den Spätsommer, vielleicht im Frühherbst mal wieder was los. Aber, die Communities sind fleißig und haben natürlich Wege und Mittel gefunden und gehen online mit ihren Meetups. Und ich habe mal, für alle, die es nicht kennen, hier auf sharepointsocial.de, wir gehen nochmal auf die Startseite, damit ihr seht, wie das Ganze aussieht. Das ist ja unser kleines Community-Portal, über das wir immer unsere Nachrichten verbreiten. Und wo wir auch hier über alle User-Groups unsere Informationsseiten haben. Da findet ihr so die User-Groups, die in Deutschland tätig sind, mit einem entsprechenden Terminkalender, wann die sich treffen und was die machen. Und ich habe mal einen Artikel jetzt speziell hervorgeholt, und mir angeguckt, was in dieser und in der nächsten Woche, also bis zum 1. Mai, alles an Community-Meetups stattfindet. Und da dachte ich mir, naja, ach hier, 21. heute Abend um 18 Uhr in Hamburg gibt's schon mal ein Meetup und dann in Köln gibt's heute Abend auch nochmal ein Azure-Meetup. Das ist ja viel zu spät. Ich, kleines Dummerchen, natürlich nicht. Es ist ja online. Das heißt, da muss man gar nicht hinfahren, da muss man einfach nur einschalten. Also, wenn ihr auf diese Seite SharePoint Social geht, auf der Startseite, dort stehen die ganzen Links, welche Meetups heute, morgen, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag und tatsächlich am Samstag, wo das ausgefallene Azure Bootcamp tatsächlich auch an verschiedenen Stellen virtuell online geht, wo ihr dort etwas findet, was ihr machen könnt. Ich glaube, das war jetzt hier übrigens ein Fehler, was ich gerade gesagt habe, denn das ist nämlich nicht Hamburg, sondern das ist Hannover, gell? Stefan Riedl und Thomas, Tommy Slav, genau. Die sind heute um 18.30 Uhr online. Genau, also wie gesagt, wenn ihr Lust habt und das, ich habe jetzt schon bei mehreren Meetups teilgenommen, je nachdem wie groß sie sind, meine Erfahrung ist, ich war auf einem Meetup, da waren glaube ich 40, 50 Leute mit da drin, die meisten werden über Teams gefahren, also die Veranstalter machen ein großes Teams-Meeting und dann gehen alle halt ins Teams-Meeting rein mit Kameras, werden dann Vorträge gemacht, das war schon ganz spannend. Ich war auch im kleineren Meetup beim Office, wie heißt das so schön? Das macht doch der, das ist morgen Abend hier, das Microsoft 365 Café von unseren Kölner Freunden. Das war relativ klein, relativ kompakt und da kam schon so etwas auf wie eine klassische Meetup-Atmosphäre, wo man sagen kann, ja, sowas finde ich auch auf Meetup, wo ich mich mal individuell austauschen kann, wo man nicht nur einfach, sagen wir mal, ein besseres Webinar hat. Und das ist eine spannende Sache. Ich habe jetzt noch ein anderes Tool gefunden, mit dem man wahrscheinlich sowas noch ein bisschen besser machen kann, aber das muss noch ausprobiert und bearbeitet werden. Also das funktioniert nicht ganz, das muss man schauen. Aber wie gesagt, spannend zu sehen und ich denke mir, da wird auch noch viel mehr dran gearbeitet werden, denn ich sag mal, online kann nicht nur daran enden, dass wir alle Meetups oder alle Veranstaltungen nur noch sozusagen webinarmäßig als Beschallung machen, sondern die Interaktion ist ja gerade das, was solche Konferenzen und Veranstaltungen ausmacht. Und da ein entsprechend gutes Tool zu finden und ein gutes Setup zu finden, wie man es machen kann, also da ist noch was dran. Also hier ist vieles dabei. Ich würde euch gerne nochmal hinweisen, am 31., das ist, Quatsch, am 31., am 23., das ist also am Donnerstag. Stimmt das überhaupt? Heute ist doch Montag. Nein, heute ist, was ist denn heute? Am Donnerstag? Ist doch Donnerstag, oder? Bin ich jetzt ganz blöd? Klar, am Donnerstag. 23. Von 10 bis 16 Uhr gibt's das Knowledge Jam. Office 365 Word Hacks. Da bin ich auch mit dabei. Und das ist mal, glaube ich, eine ganz interessante Sache, weil auch hier mal etwas anderes, was sie normalerweise auch immer sozusagen vor Ort machen, wird diesmal online geben. Da könnt ihr schon mal schauen, was es hier vorgibt. Verschiedene Impulsvorträge und im Nachhinein gibt es dann, im Nachmittag gibt es dann verschiedene Sessions. Ihr könnt an der Veranstaltung teilnehmen. Am Knowledge Jam digital findet ihr auch hier die entsprechenden Infos auf der Seite. Und ja, wie mache ich das jetzt? Ich habe noch zwei Codes dabei, die wo ihr kostenlos an der Veranstaltung teilnehmen könnt. Ja, kann ich euch einladen. Ich habe mir auch gar keine Gedanken gemacht, wie ich die beiden Codes verteile. Na, ich sag's zum Ende der Veranstaltung hier. Damit kann ich den Spannungsbogen hier tatsächlich noch aufrechterhalten. Okay, dann, ja, genau, das ist also das, was hier ansteht. Also, wie gesagt, also Community gibt's auch jetzt noch und läuft. Dann habe ich ein zweites und jetzt wird's richtig spannend, weil ich gucke mal, ob ich das jetzt tatsächlich umschauen kann. Es gibt nämlich natürlich viel Lektüre, viel zum Nachlesen, viele Anleitungen, die habe ich auch auf SharePoint Social gepostet, die sind dann doch ein paar hundertmal runtergeladen worden, so Teams-Anleitungen, komplette Handbücher, die kostenlos online gestellt worden sind und so weiter. Cool und ein neues ist mir aufgefallen, von der Eva Vogel und ich habe das mal...
Wenn das jetzt richtig funktioniert, ach, das ist, ich liebe dieses eCam, wenn man das richtig vorbereitet hat, dann sieht das richtig klasse aus. Die hat nämlich ein hat schon mehrere Bücher geschrieben, die sie online vertreibt und eins heißt Teamarbeit mit MS Teams und OneNote Und das gibt es als PDF zum Downloaden. Hier gibt es mal so einen Überblick. Ist ein sehr praxisorientierter Ansatz. Es hat mich tatsächlich, sie hat mir das mal zur Verfügung gestellt. Ich habe mir das mal so ein bisschen durchgelesen und ich bin ja auch ein uralter OneNote-Nutzer. Ich glaube, ich habe die allererste OneNote-Version schon genutzt, auch schon über 10 Jahre her. Ich habe es in den letzten anderthalb Jahren etwas vernachlässigt. Früher hatte ich da mal eine ganze Organisation des Podcasts drauf, habe aber, wie ihr es jetzt gerade gesehen habt, hier auf dem anderen Screen.
Darf ich jetzt mal anders reden? Ihr seht, ich arbeite jetzt gerade wieder mit meinem OneNote. Ich habe mir extra Neues eingerichtet für den
Podcast. Genau, und die Inspiration war halt dieses Buch, wo ich einfach mal quer gelesen habe. Da geht es wirklich sehr praxisorientiert darum, wie man Teamarbeit mit MS Teams und OneNote organisieren kann. Und die Eva hat das wirklich sehr praxisorientiert gemacht. Und die vielen Tipps, die da drin sind, kann ich nur gerne empfehlen. Das ganze
Buch gibt es. Jetzt müssen wir schnell mal auf die Seite springen. Ach, ich liebe das mittlerweile. Das ist richtig, das funktioniert richtig cool. Also aus OneNote, wenn das richtig eingestellt ist. So, Schluck muss sein. Das ist das Buch. Gibt es bei Bookbong, kostet 8,99 zum Download, hat 67 Seiten. Ja, und ich bin auch der Meinung, gerade in diesen Zeiten, wo auch die kreativen Autoren Unterstützung brauchen, kann man sich mal so ein Buch zulegen und damit auch diejenigen unterstützen, die jetzt vielleicht sich auch nochmal komplett anders orientieren müssen. Gut, das war das Tipp zum Buch. Ich fand es jedenfalls, mich hat es inspiriert, mich hier tatsächlich nochmal wieder richtig reinzuhängen. Und ja, ich weiß auch, was ich vermisst habe. Was haben wir dann? Dann gehen wir mal durch unsere Themen durch, die wir wieder aufgepackt sind. Ganz klar, Microsoft Teams bietet jetzt die Möglichkeit, individuelle Hintergründe zu machen. Es war wohl die Schlagzeile der letzten Woche. Es hat alle sofort begeistert und die individuellen Hintergründe sind jetzt mittlerweile auch, kann man sogar eigene Hintergründe hochladen, wenn man weiß, in welchen Unterordner man das Bild legen muss. Das funktioniert nicht nur auf dem PC, das funktioniert auf dem Mac. Ich bin ja auch auf dem Mac und und da kann man so schöne Sachen da legen und dann, deshalb bin ja auch ich mittlerweile, wie ihr hier seht, irgendwo auf einem, ich muss leider sagen, ich weiß jetzt nicht, auf welchem Raumschiff ich jetzt gerade gelandet bin, aber ihr im Podcast könnt das natürlich nicht sehen, aber alle, die jetzt hier im Video sind, können das sehen. Genau, den kann ich mir dazu packen. Und wie gesagt, ihr könnt euch da eine ganze Reihe von diesen Hintergründen herunterladen, alles kostenfrei. Und dann, ja, lang lebe die Macht mit euch und denkt daran, May the Force ist wieder Star Wars Day. Genau, also super. Und ansonsten könnt ihr auch eure eigenen Hintergründe hochladen. Das war wohl eins der wichtigsten Features oder einer Killer-Features der letzten Woche. Finde ich klasse. Dann, was habe ich noch hier? Genau, Microsoft hat die lang angekündigte Yammer-App für Teams jetzt im Ausrollen. Ich habe sie noch nicht bei mir, aber manchmal ist mein Teams auch nicht ganz aktuell. Jedenfalls kann man sie dann quasi in Teams hineinziehen. Der entsprechende Artikel ist, wo haben wir denn den Artikel? Wir machen mal die Seite auf. Ich glaube, die ist weiter wieder auf der Tech-Community. Und in der Tech-Community, genau, The Future of Yammer, Microsoft Ignite 2019, da wurde das alles angekündigt. Und wie gesagt, integriert sich dann in Teams rein. Und ich glaube, wir hatten noch so ein kleines Bild hier. Es heißt da dann auch Communities. Aha. Ich sehe gerade mit Erschrecken, dass hier irgendwo einen Hinweis bekam, dass meine Ausgangston geändert worden ist. Ich muss mich mal kurz um den technischen Ablauf hier kümmern, aber nö, kann nicht sein. Also ich sehe immer noch, dass ich hoffe, der Ton ist noch da. Ich sollte vielleicht mal, das kann ich jetzt natürlich auch machen, ich muss kurz mal den normalen Ablauf hier unterbrechen, weil ich einfach mal hören muss. Nein, okay. Kein Problem. Ich muss leider sagen, für alle, die mich jetzt zuhören, ich habe jetzt im Moment keine Kapazitäten, die Kommentare zu verfolgen. Also falls ihr da Kommentare reinschreibt, ich gucke nachher rein. Aber das würde mich jetzt total überfordern. Das ist schon mal relativ, ich bin ja schon froh, dass es hier funktioniert. Wie gesagt, die Gruppen heißen jetzt in Yammer auch mittlerweile Communities. Und wie gesagt, das, was angekündigt wurde auf der Ignite letzten Jahres, ist jetzt als App verfügbar und wird dementsprechend auch ausgerollt. Was habe ich dann noch hier? Ah ja, das habe ich auch gesehen. In Zukunft, Künstliche Intelligenz ist ja so ein Thema, was in letzter Zeit mit dem ganzen Ausrollen von Teams, also ich sag mal im letzten Monat, letzten vier Wochen hat man eigentlich in diesem ganzen Umfeld nur noch gehört, Teams, vorne bis hinten. Und so die anderen Themen, die noch vor zwei Monaten total hip und aktuell war, Projekt Cortex, Künstliche Intelligenz und weiter, ist ein bisschen ins Hintergrundtreffen geraten, was aber nicht heißt, dass da nicht weiter dran was gemacht wird. Und genau, und es wird angekündigt, dass Microsoft jetzt in Verbindung mit Teams auch Künstliche Intelligenz nutzen wird, um bestimmte Dinge aus dem Audio-Stream herauszufiltern. Zum Beispiel das Klappern von Tastaturen. Kann man ja machen, ne? Man ist ja wahrscheinlich ein relativ eindeutiges Audioprofil, was so das Drücken und Klappern der Taste empfindet. Und wenn man dann im Hintergrund Audio-Processing drüber laufen lässt, dann kann man das rausfiltern. Sowas wird kommen, steht hier aber nur im Moment, ich sag mal, noch als Artikel da. Und wann das dann tatsächlich kommt, ist auch noch eine Frage. Hintergrundgeräusche werden auch noch unterdrückt werden. Und der Artikel, den ich hier verlinke werde, und dazu muss ich natürlich sagen, zu einem Podcast gehören natürlich auch Shownotes. Auf sharepointpodcast.de gibt es die Shownotes, liebe Hörer. Da könnt ihr dann die Links nachverfolgen. Ich stelle sie online. Genau. Und da könnt ihr dann entsprechend da lesen, was in dieser Richtung auf uns zukommt. So, und dann, ja klar, Online-Meetings und Live-Events gibt es auch noch einen schönen, das ist auch schon ein bisschen älter. Ihr seht hier, am 1. April habe ich mir das gespeichert. Ein Guide to Online-Meetings und Live-Events, die ja mittlerweile wirklich durch die Decke gehen. Und mittlerweile werden ja bis zu 100.000 Attendees unterstützt. Es gibt dieses Microsoft Live Assistance, Events Assistance Programm, wo man sich dann von Microsoft Hilfe holen kann. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das jemand schon gemacht hat und wie da die Erfahrungen sind. Ja, jedenfalls gibt es hier eine schöne Anleitung nochmal, was so die wichtigsten Dinge sind rund um das Thema, was mache ich in Vorbereitung eines solchen Meetings. Und ich bin gerade mal am Überlegen, wie man selber so ein kleineres, so ein Mini-Event aufsetzt. Und das ist ja im Grunde genommen auch ein Live-Event. Man muss halt ein bisschen was vorab planen. Ich habe das ja auch hier für mein Setup gemacht. Ich habe mir erstmal den Content rausgesucht. Dann habe ich mir entsprechende Visuals rausgesucht, die Links hier in mein OneNote kopiert. Dann habe ich mir so ein 2-3 Grafiken gebaut, die hier das Intro machen. Dann habe ich mein ganzes eCam Live Setup hier eingerichtet, meine Kamera, mein Audioton. Ich habe heute auch bloß eine Kamera drin, obwohl ich hier mittlerweile auch vier Kameras anschließen könnte, aber das macht alles viel zu komplex. Ich habe eingerichtet die Restream.io Seite, damit es jetzt gleichzeitig in Facebook, LinkedIn und auf Periscope, also Twitter, gestreamt werden kann. Und im Grunde muss man das genau auch natürlich mit einem Live-Event machen, den man im Teams-Meeting macht, eben vorher arbeiten. Und da gibt es eine ganze Menge Tipps und Tricks. Und da werde ich nochmal ein spezielles Thema zu machen, weil ich im Mai nochmal einen speziellen Erfahrungsbericht machen kann, was man dort alles machen soll. Aber ihr findet schon eine Menge Tipps hier in diesem Artikel, der erschienen ist. Wo ist der eigentlich erschienen? Guide to Online Meeting auf dem Microsoft 365 Blog. Habe ich nicht den Link dazu? Was ist das wieder? Warum ist hier kein Link dazu? Gibt es einen Kurzlink mit If This Then That? Können wir den aufrufen? Nein, lassen wir. Okay, schreiben wir in die Shownotes rein, gibt es dort. Ja, das waren mal so ein paar Themen, die ich gesehen habe. Unter der Rubrik Trends, wir haben hier immer Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk, kommt nochmal das Thema Künstliche Intelligenz, weil meine Teams hat da wahrscheinlich genug gehört, aber auch im Thema Künstliche Intelligenz, Projekt Cortex passiert einiges. Es gibt gerade die sogenannten Office Hours. Das ist die Projekt Cortex Office Hours Serie. Da sind schon zwei Online-Webinare gelaufen. einmal eine Einführung über Projekt Cortex. Dann am 8. war so ein Ask Me Anything, wo man halt die Mitarbeiter von Microsoft, die an diesem Projekt arbeiten, halt befragen konnte. Und es gibt noch zwei weitere Episoden. Ich glaube, die nächste ist jetzt am Mittwoch. Genau, morgen, am Mittwoch ist die, glaube ich. Und wenn wir mal auf die Seite schauen, da gibt es die verschiedenen, vom 25. das war der Überview, es gibt die Frage- und Antwortliste. Akzeptiert, geh weg damit. Am 8. April, genau, am 22. Readiness and Preparation, also was passiert im Vorfeld, wie sollte man sich auf Projekt Cortex einstellen. Und Mai 8 gibt es Knowledge Experience, am 20. Mai Document Classification and Managed Metadata Service und im Juni Administration and Configuration. Genau, und da könnt ihr euch dann praktisch hier die Invite herunterladen, habt ihr gleich die entsprechenden Links in eurem Kalender drin und werdet hier regelmäßig im Wochenrhythmus oder im 14-tägigen Rhythmus von Microsoft direkt erfahren. Also in der Regel ist Naomi Moneypenny mit dabei und die wird, wird euch auf den aktuellen Stand bringen, was es halt mit dem Projekt Cortex auf sich hat. Ihr könnt mittlerweile auch wieder, ich habe mir das doch auch rausgesucht, wo ist es denn hier? Wir haben es doch irgendwo, ich habe es mir noch rausgesucht, schnell, ja genau hier. Ihr könnt auch mittlerweile wieder beantragen, in die Alpha oder Private Preview für Projekt Cortex aufgenommen zu werden. Microsoft sucht wieder neue Teilnehmer. Dazu muss man halt sich hier über dieses Formular anmelden und muss tatsächlich auch was mitmachen. Also muss tatsächlich nicht nur sagen, ja, geht mal rein, ich will ein bisschen was mitlesen, sondern man muss tatsächlich auch dann die Previews installieren und mitarbeiten, um entsprechend dort Informationen an Microsoft zu geben. Genau, und ein Artikel ist schon dabei, den fand ich auch sehr interessant, weil es geht auf ein Thema, mit dem wir ja nun schon ewige Zeiten haben, das Thema Metadaten-Services. Und auch diese Metadaten-Services werden ja im Rahmen von Projekt Cortex einer Überarbeitung unterzogen. Und wir haben das schon in den Demos mal gesehen auf der Ignite, dass nämlich auch der Term Store eine vernünftige Oberfläche bekommt, wo man dann die Metadaten besser verwalten kann als bisher und seine Taxonomien besser verwalten kann, die Zuordnung besser machen kann. Und ihr seht hier schon mal, wie das alles so in Zukunft irgendwann aussehen wird. Und wie gesagt, am 20. Mai, das ist also noch einen Monat hin, gibt es dann ein spezielles Webinar im Rahmen dieser Projekt Cortex Office Hours zum Thema Managed Metadata Service. Also wie gesagt, das ist jetzt einfach mal weg von Teams. Es passieren auch noch andere Dinge im Microsoft-Universum, die relativ cool und spannend sind. So, und ich will euch nicht allzu lange behelligen, denn wir haben natürlich auch noch eine Talk-Session heute. Und da möchte ich euch zum einen, haben wir noch gar nicht gemacht, auch weil das auch jetzt nochmal ganz gut zu dem passt, was wir mit dem Thema Metadaten und Klassifikationen und Ähnlichem gemacht haben. Der Uli Boddenberg hat eine neue Episode seiner Consulting-Box rausgebracht zum Thema Retention und Retention-Labels. Da wird mal sehr ausführlich erklärt, wie mit Microsoft und mit Office 365 und SharePoint Retention-Labels zugewiesen werden kann. Und ich glaube, die Session ist, glaube ich, 40 Minuten lang und gibt mal einen guten Deep Dive in das gesamte Thema hinein. So, und dann, genau, ich hatte es euch ja angekündigt, wir haben heute auch ein kleines Gespräch da. Wie gesagt, das Gespräch, ich gehe mal auf mein Großbildschirm. Wie gesagt, das Gespräch habe ich schon in Zeiten aufgezeichnet. Da gab es tatsächlich noch In-Person-Event. Das war auf dem ShareCamp in Köln am 7.3. Das war tatsächlich echt der letzte Event, so kurz vor alles wird zugemacht. Und da hatte ich das Vergnügen, mal wieder mit Niki Borell zu sprechen. Diejenigen, die beim SharePoint-Podcast schon länger mit dabei sind, wir haben ja vor 2 Jahren, als das Thema GDPR ganz weit vorne stand, mit dem Niki eine längere Serie gemacht, einen monatlichen Update rund um das Thema GDPR, weil das eins seiner Spezialthemen ist. Er hat auch ein White Paper mal zusammen mit einem Rechtsanwalt ausgearbeitet, welche Anforderungen oder welche rechtlichen Vorschriften in der DSGVO von Office 365 Funktionen erfüllt werden, wie das sozusagen miteinander matcht. Das White Paper könnt ihr euch über SharePoint Social in der White Paper Bereich immer noch herunterladen. Und wir haben dort auch eine GDPR Section, wo ihr euch noch die anderen Team Talks rund um das Thema GDPR anschauen könnt. Genau. Und dann wurde es aber seit einiger Zeit relativ ruhig um dieses Thema, weil trotzdem hat sich einiges getan. Und ich habe ihn auf der Veranstaltung einfach mal gefragt, was ist denn los mit GDPR? Wie funktioniert das? Und das habe ich in ein kleines Extra-Video geschnitten. Insofern gibt es jetzt nochmal ein separates Intro. Aber genau, und das hören wir uns jetzt einfach nochmal an. Und heißer Tipp, es gibt nochmal was über Bücher. Denn der Niki ist auch ein ganz cooler Autor, und zwar nicht nur von Fachbüchern, sondern auch, wie nennt man das, Belletristik? Nicht Sachbücher, sondern ja, Belletristik, Romane, spannende Dinge. Also.
Ja, das Thema GDPR hat uns vor einigen Jahren mal ziemlich intensiv beschäftigt. Lange Zeit war es ein bisschen ruhig. Ich brauche einfach ein Interview mit einem Experten. Wer ist besser geeignet als du? Hallo Niki.
Hallo Michael, danke für die Lorbeeren. Ja, lass uns gerne drüber reden.
Genau, also wie schon gesagt, wir hatten ja mal eine Serie, wo wir regelmäßig im Monat kurz vor Einführung von GDPR, beziehungsweise bevor es offiziell online gegangen ist sozusagen, was gemacht haben. Im letzten Jahr war es relativ ruhig. Ist es Praxis geworden? Hat sich was getan? Wie siehst du das?
Es ist Praxis geworden, auch insofern, dass es in der Zwischenzeit ja wirklich auch bei kleinen Mittelständlern etc. angekommen ist. Von daher, ja. Ganz ehrlich, man muss natürlich sagen, gerade in Deutschland haben wir ja nicht bei Null angefangen. Wir hatten ja schon doch ein sehr ausgeprägtes Datenschutzgesetz. Es war also die Aufgabe zu schauen, okay, wo ist das Delta? Was müssen wir jetzt zusätzlich, was müssen wir neu machen? Was kommt gerade auch mit diesem Kontext Auftragsdatenverarbeitung, also sprich Cloud-Services für ein Unternehmen mit dazu? Das hat sich in der Zwischenzeit ein Stück weit angespielt. Die Unternehmen kennen die Themen. Es wird umgesetzt, es ist in der Bearbeitung.
Eins, was man ja gesehen hat, was Microsoft so kommuniziert hat, dass sie gesagt haben, wir gucken uns mal diese Datenschutzgrundverordnung an, wir müssen das für unsere Kunden in der EU sozusagen verbindlich machen, aber wir nehmen es gleichzeitig auch als Standard, als weltweiten Standard und können das als sozusagen Premium-Leistung einfach zusätzlich anbieten. Deine Meinung dazu?
Macht auf jeden Fall Sinn. Nicht zuletzt ja allein schon mal deswegen, weil ja diese Datenschutzgrundverordnung nicht nur für eure Unternehmen gilt, die in Europa ihren Sitz haben, sondern für jedes Unternehmen weltweit, das Geschäftsbeziehungen mit einem anderen Unternehmen oder Personen aus der EU hat. Also von daher absolut richtige Entscheidung. Ja.
Und ist auch so umgesetzt. Also kann man sagen, dass die Datenschutzgrundverordnung quasi von Office 365 und Microsoft 365 komplett erfüllt wird oder gibt es Lücken?
Naja, Lücken, das ist, ich meine, das gibt es diese Frage, zwei Juristen, dann hast du vier Antworten danach. Das ist immer schwer so absolut zu sagen. Der Punkt ist, es ist ja so ein mehrteiliges Modell. Also Microsoft als Auftragsdatenverarbeiter, als Betreiber dieser Plattformen hat Aufgaben. Die haben sie, wenn man die Checklisten sich anschaut, auch alle sich auditieren lassen, dass sie die gemacht haben. Es bleibt natürlich ein Set von Aufgaben, die der eigentliche Kunde dann hat. Mhm. Ne? Und da bietet Microsoft natürlich erstmal eine Übersicht, was hast du denn alles für Aufgaben, lieber Kunde? Und was an unseren Tools kannst du nutzen, um diese Aufgaben umzusetzen? Also alles im Bereich der Enterprise Mobility Security Suite oder der Microsoft 365 Suite. Nur tun muss ich es als Kunde dann immer noch selber.
Mhm. Ja. Es war ja eine große Befürchtung von vielen Unternehmen, dass wenn die DSGV sozusagen verbindlich wird, dass dann die riesen Abmahnwellen losgehen. Man hat aber irgendwie nicht so viel davon gesehen, oder?
Tatsächlich nein. Es war ja nochmal eine Diskussion unter entsprechenden Fachleuten, inwiefern das überhaupt abmahnfähig ist. Mhm. Also ob da jetzt der Niki Borrell sagen kann, ich mahne jetzt mal die Firma Müller-Meyer-Schulz, weil ich habe gesehen bei denen auf der Website, ne? Oder ob das halt etwas ist, was dann wirklich durch die Datenschutzbehörde tatsächlich nur gemacht werden kann. Also diese klassische Abmahnwelle, wie wir das ja beim File-Sharing da vor einigen Jahren da mal hatten, das hat es so jemand nicht gegeben, ja.
Haben denn die Datenschutzbehörden entsprechende Verstöße geahndet? Gab es da größere Urteile oder Geschichten?
Da gab es auf jeden Fall Maßnahmen, auch Urteile. Da gab es auch dann tatsächlich das ein oder andere Unternehmen, das dann da mal wirklich zur Rechenschaft gezogen wurde. Nichtsdestotrotz, man hat dort natürlich auch gesehen, oder wenn man sich so ein bisschen mit den Leuten, die in dem Umfeld tätig sind, unterhalten hat, die Datenschutz Behörden haben ja mehr oder minder die gleiche Herausforderung gehabt wie die Unternehmen auch, nämlich ist jetzt nicht so, dass da eine Horde von Leuten quasi nur drauf gewartet haben, bis sie jetzt endlich loslegen konnten. Also insofern, das hat schon so ein bisschen smooth seinen Weg gefunden, aber es war auf jeden Fall eine wichtige und eine gute Geschichte, die auch nach wie vor ein Thema ist, ja.
Das ist also smooth. Ich habe, glaube ich, vor einiger Zeit einen Artikel, ich glaube, auf Heise gelesen, die gesagt haben, jetzt im Jahr 2020, da wird der Druck von den Datenschutzbehörden größer werden, weil jetzt hat sich irgendwie eingespielt und jetzt kann man auch mal nicht nur die ganz Großen prüfen, sondern auch mal so in die Mittleren reingehen.
Ja, ganz klar. Das war ja auch, damals hat ja, glaube ich, Herr Seehofer auch dann, als das live gegangen ist, Ende Mai 2018, ein Statement gemacht, dass er gesagt hat, erstmal sollen die Aufsichtsbehörden unterstützend und beratend tätig sein. Also das hat schon einen sehr smoothen Start gehabt, was insofern eigentlich ein bisschen paradox ist, weil der smoothe Start war ja eigentlich sowieso durch diese sukzessive Einführung schon geplant gewesen. Also Mai 2018 wäre ja jetzt mal rein von der Idee her der Moment gewesen, wo jetzt soll es dann auch mal wirklich aktiv gelten, ne? Bekannt und die Fakten, die man berücksichtigen muss, das war ja schon vorher so. Also ja, aber nichtsdestotrotz, so langsam aber sicher ist es jetzt, wo man also auch nicht mehr sagen kann, ja, kümmern wir uns drum, sind wir bloß noch nicht dazu gekommen. Das Argument zählt nicht mehr.
Du hattest ja mit dem Rechtsanwalt mal initial ein White Paper gemacht, wo ihr die verschiedenen Funktionen von Office 365 mit den Vorschriften in der DSGVO gemappt habt. Ich habe jetzt gesehen, dass vor 2 oder 3 Wochen ein GitHub-Projekt gestartet worden ist von Microsoft, wo sie versuchen, die verschiedenen nationalen Regelungen, die es zu diesem Thema Datenschutz gibt, auch in so eine Matrix reinzubinden, dass man sagen kann, also die Anforderung hier ist in der EU so geregelt, in den USA so geregelt und so weiter. Hast du da schon mal reingeschaut?
Ich habe da tatsächlich auch reingeschaut und mich damit mal beschäftigt. Es geht nicht nur um Datenschutz, sondern auch um diese ISO 27-Zertifizierung, also Umgang mit personenbezogenen Daten etc. Ist auf jeden Fall ein sehr spannender und interessanter Ansatz, der genau in die gleiche Richtung geht wie auch dieses White Paper, was ich mit Luther Rechtsanwälte damals erstellt habe. Der Knackpunkt ist, sowohl bei dem White Paper als auch bei dem GitHub-Projekt, es ist ein Hilfsmittel, es ist etwas, was andere unterstützt. Tatsächlich auf meine Prozesse und Dinge im Unternehmen muss ich es natürlich immer noch dann selber anwenden und interpretieren oder interpretieren lassen.
Mhm. Also sind wir mit der DSGVO auf einem guten Weg?
Ja.
Gibt es irgendwas, was man machen sollte, was man noch nicht gemacht hat?
Gibt es mit Sicherheit. Da dienen eben genau diese Checklisten oder diese Hilfsmittel wie dieses GitHub-Projekt oder mein White Paper.
Und das ist immer noch aktuell?
Das ist Stand heute immer noch aktuell. Okay. Ich habe da immer wieder einen Blick drauf. Es gab zwischendrin tatsächlich mal ein Update, wo sich Dinge dann nochmal geklärt und präzisiert haben. Aber ja, es ist immer noch aktuell.
Okay. Als Abschluss die Frage, wie hart trifft dich die Absage der Leipziger Buchmesse?
Tatsächlich nur bedingt hart. Also ich denke mal, du spielst auf meinen Thriller an.
Genau, du bist nämlich auch Autor. Du bist auf einem ganz anderen Gebiet auch mittlerweile tätig.
Ja, genau. Also ich habe jetzt, das ist mein viertes Buch. Ich habe 3 Fachbücher geschrieben und jetzt dann einen Thriller. Auf der Leipziger Buchmesse war ich sowieso nicht vorgesehen, dass ich da hingehe. Also insofern, ich komme drüber hinweg. Ich bin jetzt gerade dran, Ende März ist der erste Aufnahmetag für mein Hörbuch, das es zu dem Thriller geben wird. Und da bin ich auch sehr gespannt, das ist nochmal eine neue Erfahrung, jetzt auch ein Hörbuch zu produzieren. Ja.
Okay, in 3 Sätzen, worum geht es denn im Thriller?
Es geht um einen Berater und seine Lebenspartnerin wird in einen Börsenbetrug verwickelt. Und darum geht es in diesem Roman, wie er da tätig wird, um ihr zu helfen und das Ganze zu einem guten Ende zu bringen.
Wer kriegt die Filmrechte? Netflix, Amazon, ZDF, Bad Banks?
Ich bin noch in der Entscheidungsfindung.
Okay, aber dein Buch gibt's ja schon, sowohl als Paper, E-Paper und Hörbuch kommt dann wahrscheinlich im 2. Quartal raus, oder?
Genau, also das Buch gibt's als Hardcover, als Paperback und als E-Book auf den üblichen Plattformen und Geschäften. Und das Hörbuch, die Produktion jetzt Ende März, Anfang April, denke ich, wird also eher Anfang Q3, bis es dann auch bei Audible etc. gelistet ist.
Ja. Bist du denn bei der Hörbuchproduktion dabei?
Tatsächlich ja. Ich bin auf jeden Fall mal am Anfang mit dabei, dass man sich auch immer mal kennenlernt, den Sprecher dann mal kennenlernt etc. Aber ich werde es nicht selbst lesen.
Also ja, ja. Das wer spricht da?
Dietmar Wunder ist unter anderem die Synchronstimme von Nicolas Cage und Vin Diesel und relativ bekannt, macht viele Hörbücher.
Ja. Wo wird das aufgenommen?
In Berlin.
In Berlin. Im speziellen Studio oder?
Ja. Genau, also es ist eine Agentur, die sich so das Rundum-Sorglos-Paket dann für einen anbietet.
Ja, dann viel Erfolg und vielen Dank für deine Zeit.
So, dann komm ich. wieder zurück, halt zur, ich unmute mich natürlich. Ja, Gott, wenn man das sieht, oder? Es kommt vor wie von Urzeiten. Kurze Haare hatte man noch und man traf sie noch persönlich. Ja, vielen Dank, Niki. Das war wieder mal sehr interessant. Also Update zu GDPR. Und falls ihr ja mal Zeit habt im Homeoffice, vielleicht mal doch ein Buch zu lesen, kann man Nikis Buch empfehlen. Genau, und ja, damit sind wir auch schon fast am Ende des SharePoint-Podcasts. Aber ich habe, während jetzt dieses Video lief, habe ich mal auf meinem anderen Bildschirm-Setup geguckt, ob das überall tatsächlich auch rübergeht. Und ich habe gesehen, auf Facebook, auf Periscope läuft es und habe aber einen Kommentar bekommen. Und deshalb will ich euch noch ganz schnell etwas sagen. Der Martin hat mir nämlich geschrieben, dass ich vergessen habe zu sagen, dass es heute Abend in Hamburg, beziehungsweise natürlich online von der Azure Meetup Gruppe in Hamburg, auch ein Meetup gibt, das aus irgendeinen Gründen nicht in meine Liste gekommen ist. Ich unspektakulär. Es geht heute um die Azure Service, Service Fabric. Ich rufe das mal auf hier. Kommt her. Zack. Da haben wir es. Azure Service Fabric, Networking, Visual Desktop. Genau. Das gibt's heute Abend auf der Seite von, und da ist dann auch immer irgendwo der Link drin und ein Event steht dann hier mit drin, findet ihr auf Meetup, Azure Meetup, das ist das Azure Meetup Hamburg, hier steht es, Azure Meetup Hamburg, ja, so, schön, wenn man das mal live und aktiv auch mit einbinden kann. So, das war die 422. Ausgabe des SharePoint Podcast, wie gesagt, für alle, die es hier zum ersten Mal davon gehört haben, soll es ja geben. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf sharepointpodcast.de geht, wenn ihr das auf den üblichen Podcast-Kanälen abonniert, vielleicht auch Feedback gebt über die Kommentarfunktion. Und ja, das war's bis für heute und bis zum nächsten Mal sagt dann tschüss, der Michael Greth. Und jetzt muss er nur noch die Ausgangsfolie finden, aber die findet ihr auch noch. Jetzt habe ich jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt muss die Ausgangsfolie gefunden werden. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ich kann schon mal das Outro spielen. Und dann hatte ich doch irgendwo noch, genau, jetzt zum Schluss geht's jetzt nochmal kaputt. Nein.
Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.